Vielen Dank. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu meinem Vortrag. Ganz kurz zu mir. Ich arbeite als Architektin, lebe im Allgäu, man hört es wahrscheinlich an meiner Aussprache, und beschäftige mich seit vielen Jahren mit gesellschaftskritischen Themen, alternative Themen, Heilungsthemen und so weiter. Und im Laufe dieser Zeit ist dieses Buch eben entstanden. Und was ganz interessant ist, das muss ich Ihnen jetzt erzählen, wir standen hier jetzt fast eine halbe Stunde wegen einem technischen Problem. Wir haben das nicht in den Griff gekriegt. Das heißt, ich habe jetzt leider keinen Zugriff auf meinen Text, den ich mir eigentlich so schön vorbereitet habe, meine Stichpunkte. Und ich sehe auch jetzt hier nicht, welches Bild als nächstes kommt. Der Vortrag ist sehr stark gekürzt, der dauert normalerweise 3, 3,5 Stunden. Also es ist jetzt ein bisschen spontan, was ich da hier vortrage. Interessant ist es, weil diese technischen Hindernisse hatten wir schon öfters bei Entstehung dieses Buches. Das ist ja über Jan van Helsing am Amadeus Verlag verlegt worden. Und bei ihm war dann so, als die ganzen Daten bei ihm waren, bearbeitet waren und so weiter, waren von einem Tag auf den anderen alle Daten weg. Hat er gesagt, das hat er noch nie gehabt. Bis das alles wieder hergestellt war, hat natürlich eine Zeit lang gedauert. Und beim Druck war es dann so, wir haben uns dann verabredet, das Buch sollte fertiggestellt sein, und bei der Druckerei haben wir uns getroffen, um die ersten Exemplare zu signieren, und dann tat sich nichts, es kam keiner. Dann irgendwann nach einer halben Stunde kommt einer von der Druckerei in unseren Raum da und sagt, die Druckerei ist kaputt gegangen, das Buch ist nicht fertig. Und der Jan hat, nachdem das bei ihm abgestürzt ist, gesagt, es sind wohl Kräfte da, die nicht wollen, dass diese ganzen geballten Informationen bekannt werden, und er hat dann gesagt, jetzt gerade. Und dann war jetzt eigentlich alles normal, bis auf jetzt hier, wo dann doch relativ viele Zuhörer sind und sich das fortsetzt, dass ein Strich durch die Technik gemacht wird. Ich finde es eigentlich lustig, was da so abgeht. Also ich lasse mich nicht abbringen, ich sage da trotzdem einiges dazu. Kann nur sein, dass ich vielleicht das eine oder andere, was ich mir an Stichpunkten vorbereitet habe, nicht sagen kann, weil ich es einfach nicht sehe. Ja, dann schauen wir mal weiter. Wenn man sich die Gesellschaft anschaut, früher, so wie Menschen aus meiner Generation das auch noch kennen, da saßen die Menschen zusammen, haben miteinander musiziert, die haben miteinander geredet, das war ein soziales Miteinander. Und wenn man sich die heutige Gesellschaft, die nachfolgende, anschaut, ist es doch ein ganz gravierender Unterschied, der da passiert ist, innerhalb von 2 Generationen, das sind vielleicht 50 Jahre dazwischen oder 40. Und das ist nicht allein entstanden. Der Mensch entwickelt sich ja nicht von sich aus, von dem linken Bild zum rechten Bild. Da ist ja was passiert. Und da kann man sich fragen, wodurch wird diese Veränderung verursacht? Und nach meiner Auffassung, nach meinen Recherchen, ist das alles durch gezielte Manipulation, die nicht nur durch Finanzen, Politik, Banken, auch Religionen passiert, sondern da sind ganz, ganz, ganz viele, ich möchte fast sagen, alle Lebensbereiche mit involviert. Also sowohl die Ernährung, Giftstoffe in der Ernährung, es ist eigentlich mehr eine Befüllung der Menschen, die teilweise stattfindet. Die Medien natürlich, das ist die wichtigste Quelle überhaupt, die uns dazu bringt, anders zu werden, und zwar uns in eine Richtung zu entwickeln, die uns als Seelenwesen nicht gut tut. Die Pharmaindustrie, ganz klarer Fall, Chemtrails, Trinkwasser. Das Trinkwasser war ja früher so, jeder hatte ja seine Quelle oder seinen Brunnen. Das wurde dann irgendwann verboten, man musste sich an die öffentliche Wasserversorgung anschließen, und dadurch ist hier die Möglichkeit gegeben, sei es durch Reinigungsmittel oder Zusatzstoffe, alle möglichen Sachen mit in das Trinkwasser zu mischen, sodass jeder Mensch das zwangsläufig aufnimmt, ob er will oder nicht. Strahlung, Wellen, das Bildungswesen. Es wird uns das vermittelt, was die Siegermächte für richtig erachten in der Geschichte zum Beispiel. Ob das jetzt wahr ist oder nicht, können wir nur sehr schwer nachvollziehen. Spiele zum Beispiel. Spiele ist ein ganz wichtiges Thema. Da denkt man ja, was soll es an Spielen gefährlich sein? Ein richtiges Spiel vom Ursprung her ist immer etwas, was mit Bewegung zu tun hat, mit Spaß, mit Miteinander. Und heute, wenn man sich die Spiele anschaut, da geht es immer um Konkurrenz. Es gibt immer einen Verlierer und einen Gewinner. Die Kinder werden von klein auf dazu erzogen, besser sein zu wollen, stärker, größer, schneller. Das ist die Tendenz, die von klein auf den Menschen eingeimpft wird und die sich natürlich heute in Haus, im Boot, in Yacht, in sonst was zeigt. Wir kommen da kaum aus, außer wir besinnen uns drauf und wissen, dass das Spiel im Ursprung dieses Miteinander war, das spielerische Miteinander umgehen. sei es Schaukeln, sei es dieses Ringelreihen, was ja heute vollkommen uncool ist, aber das ist das, was den Menschen zum sozialen Wesen macht und werden lässt. Also die Spiele sind nicht zu unterschätzen. Auch die Kunst, wenn man sich mal die Bilder anschaut, was heute als Kunst bezeichnet wird, dann denke ich mir, das sind destruktive Bilder, die uns Energie rauben. Ein schönes Bild, wenn ich mir einen Sonnenuntergang, eine schöne Blume, eine Landschaft anschaue, dann erhebt es die Seele. Und wenn ich moderne Kunst anschaue, dann ist es oft so, nicht immer, aber oft, dass rote Flecken sind, schwarze Gebilde, die ausschauen wie Stacheldraht oder wie Totenköpfe oder sonst irgendwas. Und wenn der Mensch sowas anschaut, dann raubt ihm das Energie, er wird schwach. Und das ist das, was natürlich die Mächte, die hier als Dreieck darüber dargestellt sind, wollen. Der Mensch darf nicht zu stark werden. Der Mensch soll schwach sein, der lässt sich gut führen, der lässt sich gut versklaven. Und wenn man das weiß, kann man dem natürlich entgegenwirken. Man kann solche Bilder mal anschauen, aber man sollte sich es vielleicht nicht gerade im Wohnzimmer aufhängen, auch nicht im Büro. Die Kosmetikindustrie genauso, da werden Giftstoffe eingemischt, Grenzwerte überschritten. Ich weiß, die Marion Schimmelpfennig hat es in ihrem Buch nachgewiesen, dass zum Beispiel im Babyshampoo, das heißt besonders mild verkauft wird, da sind Schmerzmittel mit drin, damit das Baby, wenn das Auge brennt, das nicht spürt. Also es brennt nach wie vor, aber das Baby spürt es halt nicht mehr. Das muss man sich mal überlegen. Das sind Dinge, wo ich sage, was wird mit uns Menschen hier gemacht? Auch die Sprache. Früher beim Brief hieß es unten hochachtungsvoll. Heute schreibt man mit freundlichen Grüßen oder MFG. Das sind Entwicklungen, die so schleichend passieren, die uns gar nicht bewusst sind, aber die stattfinden. Auch die Musik. Eine gute Musik, klassische Musik, auch nicht jede, aber viele klassische Musik ist sehr erhebend. Es gibt auch viele moderne Meditationsmelodien, die Seele erheben, die uns wirklich Größe machen, in unsere Kraft bringen. Und andererseits gibt es Musik, die destruktiv ist, die uns sehr in die Materie zieht. Alles, was sehr viel Bass hat, Rhythmus, zieht uns in die Materie. Das geht schon eine Zeit lang, natürlich, wir bewohnen ja die Materie, aber nicht auf Dauer. Auf Dauer kostet uns das Kraft, zieht uns zu sehr in die Materie und entfernt uns von unserer geistigen, von unserer liebevollen Urquelle. Dann kommt natürlich dazu, dass man uns nicht zur Ruhe kommen lässt. Die Ämter, der ganze Schreibkram, die Verwaltung, auch im Beruf oder alles, was man so jeder für sich zu Hause reihenweise Ordner stehen hat, was halt sein muss. Man muss es eben tun, aber warum muss man es tun? Man lässt uns nicht zur Ruhe kommen, denn nur wenn wir in der Ruhe sind, wenn wir mal auf einer Bank sitzen, am Vogel zuhören oder das Bienensummen hören, eine Schnecke beobachten, dann würden wir zur Ruhe kommen, in unsere Mitte kommen. Und dann würden wir auch das Spiel erkennen, was hier passiert und würden vielleicht aussteigen, wenn wir das erkennen. Deswegen lässt man uns nicht zur Ruhe kommen und am Schluss sind wir dann der arme Irre, der da nicht mehr weiß, wie er es machen soll. Und die ganzen Methoden, die ganzen Manipulationen, die da kommen von diesen ganzen Themen, die ich gerade erwähnt habe, das ist alles, wird alles eingeführt auf dasselbe System. Es wird zuerst ein Problem verursacht, zum Beispiel mit den Banken. Da hat man gesagt, okay, wenn jemand sein Geld vom Arbeitgeber in der Lohntüte kriegt, das kann er verlieren, das kann man ihm stehlen. Er muss es zu Hause unter dem Kopfkissen lagern, da kommt ein Dieb und klaut es, dann hat er nichts mehr. Und so hat man den Menschen das nahegelegt, doch ein Girokonto zu eröffnen. Das kostet nichts, es bringt Zinsen. Es ist relativ diebstahlsicher, das ist doch ideal. Die Menschen haben gesagt, super, mache ich, da klaut mir keiner meine Sachen, das ist die Lösung. Und dann geht es eine gewisse Zeit, über zwei Generationen vielleicht, manchmal auch weniger, manchmal mehr, sodass keiner sich mehr vorstellen kann, da wieder auszusteigen. Es geht einfach nicht mehr. Man kann keine Versicherung bezahlen, keine Miete, man kann kein Gehalt empfangen. Es geht überhaupt nichts, wenn man kein Girokonto hat. Das ist der Zeitpunkt, der jetzt vorherrscht. Also man kann sich es wirklich, es geht, funktioniert einfach nicht mehr. Und jetzt kommt der Wandel. Jetzt kommt die andere Seite der Medaille. Jetzt ist es so, dass man plötzlich Zinsen zahlen muss für das Geld, was auf der Bank ist. Man kriegt es nicht mehr, sondern man muss es bezahlen. Es kommt vielleicht eine Enteignung, wie es ja in manchen Staaten schon der Fall war, dass plötzlich am nächsten Werktag 10% meines Sparguthabens fehlen. Und es dient alles der Kontrolle, der Macht und der Ausbeutung. Und dieses System findet nicht nur im Bankwesen statt, sondern in allen Bereichen, überall, bei der Wasserversorgung, wie vorhin schon erwähnt, da heißt es, ja gut, da könnten Bakterien drin sein, es ist ja viel gesünder, man hat es aus der öffentlichen Wasserversorgung. Und jetzt ist es so, dass Nestle und andere Großkonzerne die ganzen Wasserversorgungsunternehmen aufkaufen und irgendwann können wir damit rechnen, dass das Wasser extrem teuer wird oder unter Umständen noch mehr mit giftigen Stoffen versehen ist, um eben die ganzen Menschen klein zu halten und zu kontrollieren. Egal welches Thema Sie anschauen, es geht immer auf diese vier Punkte zurück. Und es gibt einige Wiederholungen, sicherlich. Ich weiß nicht, wie Ihr Kenntnisstand ist, wie weit Sie in verschiedene Materien eingedrungen sind. Ich weiß auch nicht alles. Aber Goethe hat es schon mal gesagt, dass man auch die Wahrheit immer wieder wiederholen muss. Denn auch der Irrtum, die Lüge, wird immer wieder wiederholt. Und zwar in einer Menge, jeden Tag, über Medien, über wo man hinschaut, über Werbung, über alles Mögliche. Und was man oft hört, das verinnerlicht sich bei uns. Einer hat mal gesagt, was der Mensch dreimal hört, hält er für wahr. Deswegen muss man auch die Wahrheit immer wieder wiederholen. Also wenn Sie was schon wissen, was ich jetzt dann sage, nehmen Sie es einfach als Wiederholung, um das zu festigen, was wirklich wahr ist. Danke an Herrn Goethe, der hat es damals schon erkannt. Da kommen wir zu dem Thema Klimawandel. Viele kennen vielleicht diese Kurve, aber die meisten kennen nur den rechten hinteren Bereich. Wir stehen nämlich heute am rechten Ende dieser Kurve. Und davor war eine kleine Eiszeit von 1350 etwa bis 1850. Das ist der Bereich, der uns normalerweise von den Medien dargestellt wird, im Thema Klimaerwärmung, Klimawandel. Und wenn man sich dieses Bild anschaut, rechts in dem roten Kreis, dann sieht man, dass wirklich eine enorme Erwärmung stattgefunden hat, von der kleinen Eiszeit bis heute. Wenn man jedoch das ganze Bild anschaut, dann sieht man, dass eine große Eiszeit war vor ca. 11.000 Jahren. Und damals war die Temperatur zwar wesentlich kälter als heute, aber zwischenzeitlich hat sich die Temperatur erwärmt. Und seitdem, also bis vor 6.500 Jahren etwa, seitdem sinkt diese Temperatur. Diese Temperatur, sieht man, ist bis heute, die Warmphasen dieser letzten Jahre, ist bis heute am Absinken. Und wenn man sich dieses große Bild ansieht, dann sieht man, dass das, was man uns erzählt, nur die halbe Wahrheit ist. Wenn man das ganze Bild anschaut, dann muss man sagen, okay, nach der Eiszeit ist es wärmer geworden, ist aber jetzt am Abkühlen, durchschnittlich jetzt am Abkühlen. Im Grunde, Dämmmaßnahmen wären nicht schlecht, wenn es noch kälter wird, dann ist es ja ein Vorteil. Aber es ist natürlich ein riesen Wirtschaftszweig, mit dem die Menschen auch wieder geknechtet werden und nein, gezwängt werden. Und man bepackt die Gebäude mit Styropor. Die könnten theoretisch wieder irgendwann entsorgt werden, aber wer tut das? Man muss den Putz abkratzen, das Gewebe rausmachen und so weiter. Das landet irgendwann wahrscheinlich auf einem riesigen Müllberg oder wenn es brennt, sind da ja auch riesige Gefahren in diesen Stoffen enthalten. Ich bin Architektin, ich bin sogar Energieberaterin für Wohn- und für Nichtwohngebäude. Es ist ein Zwiespalt. Auf der einen Seite sagt man, Gebäude dämmen ist okay, aber wenn dann Giftstoffe verbaut werden, dann ist es einfach nicht in Ordnung. Und da muss ich einfach sagen, da muss man an die nachfolgenden Generationen denken. Wenn jemand sein Haus dämmen möchte, dann sollte er, wenn er es tut, ein bisschen tiefer in die Tasche greifen und wenigstens Holzfaserdämmstoffe nehmen oder irgendwas, was in die natürliche Richtung geht, was auch wieder von der Erde zurückgenommen werden kann. Das Thema Klimawandel. Da habe ich ein Bild gefunden, das ist vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Studie. Die ist da jetzt in diesem Bild dargestellt. Da ist dann aufgezeigt, was denn alles für Überlegungen gibt, diesen Klimawandel aufzuhalten. Das sind Spiegel im Weltall. Da wollte jemand, ich habe jetzt meine Daten eben nicht da, ich glaube, das war Professor Dr. Roger Angel, der wollte 16 Billionen Spiegel im Weltall einbringen in 1,5 Millionen Kilometer Höhe, um die Sonne zu reflektieren, damit die nicht mehr auf die Erde kommt. Das muss man sich mal vorstellen, die sind niemals wieder runterzuholen. Das ist ein Prozess, der dann einmal in Gang gesetzt wird und nicht mehr zu stoppen ist. Erneuerbare Energien, gut und recht, aber ich müsste zuerst 20 Jahre lang Bäume anpflanzen, bevor ich anfange, die abzusägen und zu verheizen. Jetzt verheizt man die Bäume und fängt an, die nachzupflanzen. Da fehlen 20 Jahre Zwischenraum. 20 Jahre Vorsprung, den die Natur braucht, um dann die Bäume für die Energiegewinnung wieder herzugeben. Also grundsätzlich ist der Gedanke okay, aber der Zeitablauf stimmt nicht. Düngung der Meere, muss man sich mal vorstellen, das sind Wissenschaftler gewesen, war ein Vorschlag, damit diese Algen, die sich dadurch bilden, das CO2 binden können. Was übermäßiges Algenwachstum im Meer verursacht, kann sich jeder vorstellen, steht auch manchmal in der Presse. Also ich finde es ein Wahnwitz. Ozeanwasser aufwirbeln, um auch CO2 zu binden und eben Algen zu bilden, hat den gleichen Effekt. Und was machen die ganzen Mikroorganismen, die nur in bestimmten Höhen im Meerwasser leben? Geht gar nicht. Künstliche Bäume auf der rechten Seite, die sind mit einem bestimmten Harz überzogen. Dieses Harz soll auch CO2 binden, was dann dauerhaft in unterirdischen Kavernen gelagert werden muss, weil das Ganze giftig ist. Unvorstellbar. Wolkenbildung durch verdunstendes Meerwasser, das könnte ich mir am ehesten vorstellen, weil wenn man sieht, das taugt nichts, schaltet man es ab und gut. Aber die rechten, roten Methoden, die finde ich interessant. Einmal Schwefeldioxid und Aluminium mit Raketen in die Stratosphäre bringen und künstliche Wolkenbildung über Flugzeuge. Das ist der Beweis, dass es Chemtrails gibt. Weil es heißt immer, das ist alles Märchen und das ist alles Humbug und Verschwörungstheorie. Es ist Verschwörungspraxis, es wird gemacht. Und das ist der Beweis, weil das ist eine Studie, die vom Bundesministerium gefördert ist. Und einen besseren Beweis, denke ich mal, gibt es nicht. So schaut das Ergebnis dann aus. Ein guter Bekannter hat mir das Bild zugeschickt, das ist in Mitteldeutschland etwa aufgenommen worden. Das sind keine natürlichen Wolken. Chemtrails sind übrigens auch auf dem Wolkenradar zu sehen. Wer ab und zu mal im Wolkenradar schaut, ob er spazieren gehen kann oder ob es zum Regnen kommt, dann sieht man ganz deutlich diese Striche. Also man sieht jetzt da ganz Deutschland, der Kreis umfasst jetzt so das obere Dreiviertel von Deutschland etwa und da hat man ganz kräftig gesprüht, ist sogar auf dem Wolkenradar zu sehen. Das ja, sind alles Beweise, also wir brauchen uns nicht einreden lassen, Chemtrails wird es nicht geben. Dann gibt es noch die Morgellons, das sind Fasern, die eben durch die Chemtrails versprüht werden, die Menschen aufnehmen können und die dann uns sehr große gesundheitliche Schäden bringen können. Man bringt schon Verbindungen zu, fällt mir gleich wieder ein. Auf jeden Fall gibt es Gelenkschmerzen mit Borrelien. Mit Borrelien werden die schon in Verbindung gebracht. Man kriegt Gelenkschmerzen und bei dieser Monika B. aus Kaufbeuren, aus München, sind Fasern zwischen den Fingern rausgewachsen. Die ist von Arzt zu Arzt gerannt, keiner konnte ihr helfen. Sie ist am Schluss aus dem Ballon gesprungen, aus dem Fliegenden und hat einen Abschiedsbrief hinterlassen, dass ihr Tod doch nicht umsonst sonst gewesen sein soll. Man soll doch diese Krankheit wirklich ernst nehmen, die Leute zum Wahnsinn bringt. Ein kleiner Lichtblick ist da, dass es eben von USA mittlerweile als Krankheit anerkannt worden ist, auch wenn die meisten Ärzte da noch nicht viel damit anfangen können. So schaut es aus, links sind außer Fasern, das ist wahrscheinlich aufgekratzt, verkrustet. Schaut ähnlich aus auf dem linken Bild, wie wenn man die Wunde vernäht, wenn die Fäden nur drauf sind. Rechts, auf dem rechten Bild sieht man dann, sind so kleine verschlungene Fäden, das sind natürlich starke Vergrößerungen, die da aus der Haut wachsen und wollen ganz starken Juckreiz verursachen. Und man konnte manchmal nicht mal definieren, aus was die eigentlich bestanden, diese Fäden. Das sollen, kam gerade die Frage, ob das lebendige Organismen sind, das ist auch im Gespräch, dass da eben eine Kombination stattfindet aus Fasern und lebendigen Organismen und dass der Mensch die aufnimmt und die dann sich verselbstständigen dann im Körper. Das ist gut möglich, aber da gibt es einfach wenig greifbare Beweise, aber das ist absolut richtig, der Einwand. Ich kenne das auch. Kommen wir zur Bewusstseinsmanipulation, das sehe ich als moderne Kriegsführung. Wenn man sich vorstellt, dass 1965, das ist jetzt wirklich Jahrzehnte her, dass damals schon dieser Dr. José Delgado in der Lage war, einem Stier ein Gerät in den Kopf zu pflanzen und der ist dann in so eine Arena reingegangen, das ist so ein Stierkampfstier, und der rennt auf ihn zu und der Dr. José Delgado drückt aufs Knöpfchen und der Stier bleibt stehen. Das ist Jahrzehnte her. Und jetzt kann man sich vorstellen, was heute möglich ist. Deswegen ist es wichtig, immer in seiner Mitte zu sein, möglichst in sich immer wieder zu gehen, denn umso weniger lässt sich unser Gehirn beeinflussen. HARP soll mittlerweile abgeschaltet worden sein, aber in der Zwischenzeit sind ja weltweit HARP-ähnliche Stationen aufgebaut worden. Das ist jetzt mal so eine grobe Übersicht, ist aber nicht aktuell und das sind nur die großen Stationen eingezeichnet. Mit HARP sollen Frequenzen gesendet werden, die, sagt man, in Zusammenarbeit mit den Chemtrails auch Informationen in unserem Gehirn entstehen lassen. Seien es Gedanken, Sätze, Einstellungen, was auch immer. Und wenn man sich das anschaut, das würde gut funktionieren, weil die Frequenzen der menschlichen Gehirnaktivität sind etwa zwischen 0 und 50 Hertz, je nachdem, ob wir einen Tiefschlaf haben oder ob wir sehr aktiv sind. Die 11 Frequenzen, die von HARP und HARP-ähnlichen Stationen ausgesendet werden, nutzen die gleiche Frequenz, 3 bis 30 etwa Hertz. Das heißt, die können mit ihrem Frequenzbereich direkt in unser entspanntes Gehirn rein. Das ist, da entsteht eine Resonanz, weil es die gleiche Frequenz ist. Das muss man sich mal vorstellen. Und da können die natürlich, wie gesagt, Bilder, Gedanken, Ideen, sonst was in uns entstehen lassen. Und wir denken, es ist unser eigenes. Wolken oder Chemtrails, wenn sie von HARP-ähnlichen Frequenzen besendet werden, wenn die da drin sind in dem Bereich, dann entstehen diese Strukturen. Ich sage immer Fischgrät dazu, Fischgrät ähnlich, manche sagen Kammwolken. Das sind Wolkenstreifen, die den gleichen Abstand haben und so gleich den Abstand haben, dass man unwillkürlich an Frequenzen denkt. Ich habe keinen Beweis dafür gefunden, aber wenn man ein bisschen nachdenkt, kommt man zu dem Schluss, dass das so sein muss. Gibt es ganz, ganz oft, wenn man mal den Blick nach oben wendet, kann man das ganz oft sehen. Damit wären wir dann auch beim Thema Überwachung. Überwachung ist ja auch ganz ein wichtiges Thema. Und George Orwell, der den Roman 1984 geschrieben hat, hat schon gesagt, in der Zeit der Täuschung ist das Erzählen der Wahrheit ein revolutionärer Akt. Also alle, wie wir hier sind, sind Revolutionäre und das ist auch wichtig, das braucht es auch. Und um einen Grund zu haben für diese ganzen Überwachungsverstärkungen, werden natürlich Anschläge verübt. Und ich sehe diesen Anschlag, dieses Unglück auch als Anschlag. Es ist so oft bewiesen worden, dass es eben keine Folge von Flugzeugen sein kann, sondern es muss eine Sprengung gewesen sein. Also auch ich vom Bau kann sagen, wenn man sich die Detailbilder anschaut, wie das flächendeckend rausraucht, das ist ja der Beginn, dann ist es eine Explosion. Und das wird eben immer mehr gemacht. Ich bin sogar der Meinung, die ganzen Terroranschläge, die die letzten Jahre passiert sind, dass da ein großer Anteil von denen auch inszeniert war, zusammengeschnitten, Videos sofort ins Internet gestellt worden sind. Auch hier, man hat kaum, dass es passiert war, Videos gesehen, aus verschiedenen Positionen gefilmt. Das ist niemals möglich, wenn es ein echter Anschlag war, der nicht bekannt ist vorher. Sogar im ADAC-Heft 4 2014 ist angeprangert worden, dass der Autofahrer unglaublich überwacht wird. Einmal durch den Hersteller, die modernen Autos werden über den Hersteller enorm überwacht. Da gab es einen Fall von einem sehr modernen Auto, der hatte einen kleinen Schaden und ein Spätzle hat es gerichtet. Und kurz darauf, ein paar Tage später, ist das Auto nicht mehr gelaufen. Das musste man abschleppen dann zur Vertragswerkstatt. Und die haben dann mit dem Hersteller kommuniziert, weil sie nicht weiter wussten. Da hat der Hersteller gesagt, da hat man was gemacht an dem Auto und sie wussten nicht, ob das rechtmäßig ist. Sie haben vorsichtshalber das Auto stillgelegt. Finde ich sehr, sehr grenzwertig. Finde ich eigentlich die Grenze überschritten. An den Tankstellen wird man gefilmt. Section Control, das heißt, man wird am Anfang der Strecke gemessen und irgendwo nochmal etliche Kilometer weiter und dann rechnet ein Computer automatisch aus, ob man im Durchschnitt irgendwo zu schnell gewesen sein könnte und kriegt dann eben den Strafzettel. Also nicht eine stationäre Messung, sondern eine Messung über eine längere Strecke. Die Politessen machen mittlerweile ja auch Aufnahmen, die fest montierten Blitzgeräte, sogenannten starren Kästen, sind eine Überwachung, Handymasten sowieso, Mautkameras ohnehin, Videoscanner, Satelliten, wir werden überwacht ohne Ende. Ich habe die Marotte mir mittlerweile angewöhnt, also seit ein paar Jahren, dass ich in meinem Auto Tag und Nacht mit runtergeklappter Sonnenblende fahre, wenn ich an der Ampel stehe, dass die mich nicht überall filmen, dass die mich wenigstens nur runterwärts sehen, aber nicht meine Augen. Ist so eine Marotte von mir. Übrigens ADAC, ich weiß nicht, ob Sie als Autofahrer wissen, wenn Sie einen neueren Schein haben, einen Fahrzeugbrief, da steht nämlich drin, der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen. Sollten Sie mal nachschauen. Wem gehören denn die 55 Millionen Autos, die in der BRD rumfahren? Laut Chefgesetz Nummer 52 gehören die nämlich alle den Siegermächten. Vielleicht sollten wir bei der nächsten Kfz-Steuer mal antworten, die sollen sich doch bitte an den Eigentümer wenden. Derzeit ganz viel diskutiert ist der digitale Stromzähler, der sogenannte Smart Meter. Baden-Württemberg ist da ein bisschen Vorreiter und es ist ja auch jetzt durch, dass es ab 6.000 Kilowattstunden Pflicht werden soll, diese Dinge einzubauen. Es betrifft die meisten privaten Haushalte dann nicht. Aber ich denke, das ist eine Frage der Zeit. Man führt es jetzt ein bei Großabnehmern und im nächsten Schritt, in ein paar Jahren spätestens, ist es dann in jedem Haushalt. Bitte? Ist schon beschlossen. Okay, danke für die Info. Okay, okay. Also demnächst auch in privaten Haushalten. Da sollte man sich wehren mit Händen und Füßen, denn diese Dinger überwachen uns erstmal. Die haben, ich habe jetzt leider meinen Hilfstext nicht da, aber die können anhand von Frequenzuntersuchungen feststellen, wie viele Personen sich in der Wohnung oder in einem Haus befinden. Wer das alles ist, die können dann, wenn sie das über längere Zeitraum messen, können dann rausfinden, wer da alles drin ist, Mann, Frau, Kind, Hund, Katze, Maus, und können dann auch zuordnen, wer gerade spricht und was wer spricht. Ich habe das im Internet gefunden, ich habe die Quelle auch da gehabt, aber wie gesagt, ich habe jetzt wegen dem technischen Problem keinen Zugriff. Das können Sie nachsuchen, das ist ein Elektronikingenieur, der das so eben bestätigt hat, durch Wobbelfrequenzen, was weiß ich, was kann man das machen. Außerdem wird man mit einer unglaublich heftigen Strahlung da konfrontiert, die uns zusätzlich schwächt. Das Ding, da sollte man wirklich, wenn das kommen sollte, sich rechtzeitig die Beweismittel aus dem Internet suchen. Es gibt ganze Ärztegemeinschaften, die sagen, das ist viel zu sehr belastend für uns Menschen, das sollte man nicht tun. Also sich diese ganzen Beweise zusammensuchen, vielleicht zusammenschließen, Unterschriftenlisten sammeln und dann wirklich zum Stromanbieter gehen und sagen, nein, wir weigern uns, wir wollen das nicht. Ihr bietet uns das an als Vertrag, wir sagen, nein, wir wollen es nicht. Also das halte ich für ganz, ganz wichtig. Der nächste Punkt, Ernährung, Landwirtschaft. Hippokrates sagte schon, eure Nahrungsmittel sollen Heilmittel und eure Heilmittel sollen Nahrungsmittel sein. Das wünscht man sich und das war sicherlich auch mal so. Und wer nur Fleisch isst, der wird sich auch glückliche Tiere wünschen, dass die, bis man sie dann auf dem Teller hat, auch glücklich gelebt haben. Aber die Realität sieht ganz anders aus. Was Sie auf dem linken Bild sehen, sind keine Kartoffeln, keine Champignons, das sind Küken. Und auch im mittleren Bild, Küken werden mit Schaufeln verladen, die werden, das nennt man Küken-Sexen, die werden nach Geschlecht getrennt. Was man nicht braucht, kommt in einen sogenannten Muser, sieht man auf dem rechten Bild, da werden sie dann verschreddert. Es ist unmenschlich und ist vor kurzem bestätigt worden, dass das mit dem Tierschutzgesetz vereinbar ist. Also unter diesen Voraussetzungen sollte man sich überlegen, ob man nur Fleisch isst oder nicht und von wo. Es gibt eine Hühnerernte-Maschine. Ich habe zuerst gedacht, das ist ein Witz. Dieses Gerät, was man da sieht, hat rechts unten so Bürsten, die wie bei der Autowaschanlage so reingehen und dann fahren die mit diesem Gerät in Hühnerfarmen rein oder wo halt eben Hähnchen da wachsen. Und wenn die erntereif sind, dann werden die mit diesen Bürsten eingefangen, gehen über dieses Fließband dann nach oben und werden in diese Käfige geschleudert. Es ist einfach, ein Tier ist, was Ernährungsindustrie anbelangt, eine Sache und das kann es nicht sein. Da kommt natürlich dazu die Monopolisierung. Es sind immer weniger ganz große Firmen an den Spitzen, vor allen Dingen in der Ernährungsindustrie, aber auch alles, was im Sanitärbereich anbelangt, Kosmetik, Pflege und so weiter. Alles, was der Mensch im Laufe des Lebens immer wieder benötigt, regelmäßig benötigt, wird von einigen wenigen großen Konzernen gesteuert. Und da werden es auch immer weniger, weil die sich ja gegenseitig ausschlucken. Das ist ja auch Konkurrenz, wie es bei den Spielen schon anfängt, ist es bei denen ja ganz genauso. Und deswegen ist es wichtig, wer die Möglichkeit hat, sollte seine Lebensmittel irgendwo in der Nachbarschaft bei einem Bauern holen oder selber Gemüse anbauen. Man kann dem nur entgehen, indem man andere Wege geht. Nicht, also in der Regel geht es schwer, ich weiß, aber wer die Möglichkeit hat, Milch trinkt, holt die Milch beim Bauern, der irgendwo ist. Der Eier braucht, holt sie auch irgendwo bei einem Bauern. Kartoffel, solche Sachen, Gemüse auf dem Biomarkt von der Umgebung, das ist das Allerbeste. Und im eigenen Garten wächst grundsätzlich das, was für unsere eigene Gesundheit das Beste ist. Wenn Sie heute ein Haus beziehen, neu, dann ist es so, dass der Garten innerhalb von 2 Jahren die Pflanzen wachsen lässt, als sogenannte Unkräuter, die Ihnen gut tun. Das, wenn man das weiß, rupft man diese Sachen nicht einfach raus und schmeißt sie weg, sondern liest mal nach, was kann ich denn mit dem machen? Kann ich das als Bad nehmen, als Tee, als Gemüse, vielleicht den Salat reinzupfen? Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. um diese Monopolisierung ein bisschen auszutricksen. Landwirtschaft und Ernährung hat natürlich mit Gentechnik zu tun. Das erste Versprechen war ja der Welthunger, die vielen hungernden Menschen. Das kriegt man alles in den Griff mit Gentechnik. Und Resistenzen gegen bestimmte Krankheiten, damit nicht so viel Ernte ausfällt. Das Gegenteil ist der Fall, der Welthunger wird immer mehr und die Krankheiten werden immer heftiger und die Schädlinge, denn die Pflanzen sind ja nicht dumm, das sind ja auch lebende Wesen. Die bilden natürlich Resistenzen aus und werden umso kraftvoller. Man muss immer mehr Gifte mit reinmischen in die Spritzmittel, damit man diese sogenannten Unkräuter klein kriegt. In den USA sind schon Tausende von Bauern ausgestiegen wieder aus dem Gentechniksystem, was für die jahrelang große wirtschaftliche Einbußen bedeutet, weil sie sagen, sie kommen nicht mehr hinterher. Diese gentechnisch angepassten Unkräuter sind mittlerweile so kräftig, dass sie die Maschinen kaputt machen. Wenn die mit ihren Maschinen drüber fahren, dann leiden die Schaden, weil diese sogenannten unerwünschten Unkräuter so kraftvoll sind, die Stängel, dass sie dem standhalten. Also das ist eine Technik, die uns einholt. Verseuchte Böden natürlich über Jahre hinweg, Bienensterben möglicherweise oder vermutlich, Krankheiten bei Mensch und Tier, man sieht es an diesem Nagetier, an der Ratte rechts. Der größte Gentechnikhersteller in den USA hat Versuche gestartet mit genau diesen Ratten, die man da sieht, über 3 Monate. Die kriegen also gentechnisch veränderten Mais gefüttert, 3 Monate lang, der Ratte passiert nichts, also ist es für den Menschen geeignet. Dann kam ein Franzose und hat gesagt, das kann ja wohl nicht sein, 3 Monate, wir essen doch das Zeug alles viel länger wie nur 3 Monate. Hat die gleichen Ratten genommen, auch 10 Stück, hat den gleichen Mais, gentechnisch veränderten Mais verfüttert, aber 2 Jahre lang. Und das Ergebnis sieht man auf dem Bild. Der ist dann sehr stark angegangen worden, hat aber die Prozesse schlussendlich gewonnen, weil es einfach die Wahrheit ist. Ein großes Danke an den Herrn Glöckner, Gottfried Glöckner, das war ein Landwirt, der hat gesagt, super, Gentechnik, klasse, probiere ich aus, weil dann habe ich mehr Ertrag, keine Ausfälle mehr, es klingt doch gut und hat eng zusammengearbeitet, hat auch seine Misserfolge denen mitgeteilt, in der Hoffnung, dass die das untersuchen und Abhilfe suchen und schauen, ob sie nicht die Mischung so verändern können, dass diese Schäden nicht mehr entstehen. Da waren Fehlgeburten dabei, da waren missgebildete Kälber dabei und das Bild, das ist von einem seiner Vorträge, da ist bei einer Kuh das Euter aufgeplatzt und das ganze Drüsengewebe rausgebrochen. Das hängt jetzt da zwischen den Beinen. Er sagt, das hat er in seiner ganzen Zeit als Landwirt noch nie erlebt, auch diese Missbildungen nicht und so weiter. Und dann hat er angefangen zu begreifen, was da passiert. Er hat dann die Gentechnik weggelassen, normal gefüttert, da war es wieder weg. Oder wurde weniger, dann hat er wieder die Gentechnik dazugenommen, er wollte es wirklich wissen. Und dann kam es wieder. Er hat es genau dokumentiert, die Gewichte, die Anzahl der Fehlgeburten, er hat alles genau dokumentiert und hat dann angefangen, Vorträge zu halten über seine Erfahrungen und dann hat er natürlich Schwierigkeiten gekriegt. Dann sind die Hersteller auf ihn zugekommen und haben ihm sogar angeboten, einen Urlaub in Südafrika zu machen, anstelle in der Schweiz den Vortrag zu halten. Da ist er nicht drauf eingegangen. Mittlerweile ist es so meines Wissens, dass er seinen Hof verloren hat. Er hat also nichts mehr. Denn mit Schadensersatzforderungen und was weiß ich was alles haben sie den klein gekriegt. Aber er geht jetzt und hält seine Vorträge. Also das ist ein Mann, der ist wirklich bewundernswert. Auch der Vortrag von ihm, den kann man im Internet anschauen. Sehr emotional, man sieht, es geht ihm wirklich ans Herz. Toll, also bewundernswert, wie er jetzt in der Situation das noch macht. Die einzige Alternative sehe ich im ökologischen Anbau. Auch wenn manche sagen, ja okay, im Supermarkt weiß ich doch nicht. Wenn da steht Bio drauf, ist es denn Bio oder ist es nicht Bio? Klar ist es besser, man geht vielleicht zu einem Biobauern, den man kennt. Aber wenn man das jetzt nicht hat, wenn man mitten in der Großstadt wohnt, dann ist es immer noch besser, dass man vielleicht mal was erwischt, was nicht Bio ist, obwohl es draufsteht, als dass man es von vornherein ausschließt, selber mit der eigenen Entscheidung. Also für mich ist es eigentlich die einzige Alternative, sofern möglich. Ich meine, wenn ich irgendwo in der Wirtschaft esse, in einem Gasthaus esse, im Restaurant, weiß ich auch nicht, wo es herkommt. Aber in der Regel, das, was man zu Hause kocht, da also plädiere ich dafür, dass man sich möglichst ökologische Nahrungsmittel dann einkauft. Oder eben im Garten hat, wenn es geht, wenn es irgendwie möglich ist. Pharmaindustrie. Die Pharmaindustrie ist ein so großer Wirtschaftszweig mittlerweile, dass man da eigentlich gar nicht dagegen angehen kann, ohne dass alles zusammenbricht. Allein in Deutschland waren 2012 Ausgaben für den Bereich Pharmaindustrie von 300 Milliarden, über 300 Milliarden. Das sind 11,3% des Bruttosozialprodukts, ein riesen Apparat. Da sind natürlich nicht nur Medikamente drin, sondern da ist auch das Gehalt vom Arzt drinnen, da ist die Krankenschwester drin, da ist die Apotheke drin, da ist sogar der Bau vom Krankenhaus drin. Also das ist nicht nur Medikamente, das muss man schon sehen, aber es hängt ja alles zusammen. Es ist ein gigantischer Wirtschaftszweig, deswegen ist er auch so machtvoll und wird von der Politik natürlich auch nicht angetastet. In den USA sind in den letzten 27 Jahren 3 Millionen Tote infolge einer Medikamenteneinnahme passiert. 3 Millionen Tote in 27 Jahren. Können wir sagen, das ist der dritte Weltkrieg. Und laut meinen Recherchen starb in derselben Zeit kein einziger an Vitaminpillen. Das ist nur zu dem Thema. Dann, das ist ein kurzes Rechenbeispiel. Was würden Sie denn sagen, wenn jeden Tag ein Flugzeug der Größenordnung vom Airbus 320 vom Himmel stürzt? Würden Sie nur fliegen? Sicher nicht. Jeden Tag. Wenn man sich aber Zahlen anschaut, der Professor Dr. Jürgen Fröhlich, das ist ein Facharzt und mittlerweile in Rente, ein ehemaliger Professor für Pharmakologie, also der weiß, von was er spricht, der sagt, dass jährlich nur in Deutschland und nur in internistischen Krankenhausabteilungen 58.000 Todesfälle sind. Nur durch Arzneimittelzwischenfälle, nur in Deutschland. Das sind Begriffe, die muss man immer wieder sich wiederholen. Man sagt, das gibt es ja gar nicht. Das ist eine mittelgroße deutsche Stadt. Kaufbeuren hat auch um die 50.000 Einwohner. Das wäre, wie wenn jedes Jahr so eine Stadt verschwindet. Regen hat etwa 11.000 Einwohner, habe ich nachgeschaut. Jetzt muss man sich mal vorstellen, 5-mal Regen verschwindet einfach, jedes Jahr. Und das einfach durch medizinische Mittel. Und wenn Sie dann zum Arzt gehen und sagen, oh, ich habe dazwischen Nebenwirkungen gelesen, das möchte ich jetzt nicht haben, dann sagt er, das ist ganz selten. Nehmen Sie es ruhig. Die Verantwortung liegt schlussendlich bei uns, nicht beim Arzt. Die Pharmakonzerne werden auch immer wieder mal verurteilt, weil sie Falschmeldungen rausbringen, weil sie Daten zurückhalten, die wichtig wären, weil sie Ärzte bestechen, weil sie irreführende Werbung machen und so weiter, Schmiergeldzahlungen, da werden die immer wieder mal verurteilt, aber es passiert nichts. Die werden verurteilt, zahlen ihre 11 Milliarden Dollar Strafe insgesamt und es wird keiner zur Rechenschaft gezogen, es wird seltenst mal jemand entlassen, aber persönlich haften tut da niemand. Finde ich schon sehr beeindruckend. Machen Sie das mal, wenn Sie selbstständig sind, Sie haben einen Betrieb, Sie haben Mitarbeiter, treffen Sie Entscheidungen, die nicht nur einen großen Sachschaden verursachen, sondern die wirklich Menschen das Leben kosten. Was meinen Sie, was man mit Ihnen macht? Also so geht es sicher nicht ab. Impfen. Es gibt einige Webseiten, auf denen man diese Sachen nachlesen kann. Es ist eine sehr traurige Sache. Hier hat eine Frau geschrieben, dass der Sohn starb 2006 in der Uniklinik und für uns steht fest, dass die Impfung der Auslöser war. Zitat diese Eltern. Das geschah nach einer Sechsfachimpfung, kann man nachlesen. Ich selber kenne auch Fälle, wo Verhaltensauffälligkeiten dann aufgetreten sind. Die Kinder hatten enorme Schwierigkeiten, wurden teilweise mit Ritalin dann später ruhig gestellt. Es hat kein Mensch mehr nachgefragt, ob das Kind geimpft worden ist, wann, wie viel und so weiter, wann es aufgetreten ist. Wenn es am nächsten Tag gleich war nach der Impfung, ja, das ist Zufall. Also wer kleine Kinder hat oder vorhat, eine Familie zu planen, bitte sich das Thema ganz gründlich anschauen. Die Verantwortung liegt bei den Eltern, meines Erachtens. Sich wirklich informieren und nicht Angst machen lassen. Es gibt in meinem Buch, hinten auf der ganz hinten, ist eine Seite, die kann man sich rauskopieren, vergrößern und dem Arzt vorlegen. Das nennt sich ärztliche Impfbestätigung, so ähnlich. Da kann man dem Arzt, da steht drin, ich als Arzt bestätige, dass ich das Kind untersucht habe, es ist gesund. Ich bestätige, dass das Kind diese Krankheit, gegen die geimpft wird, nicht bekommt. Bestätige, dass keine Nebenwirkungen auftreten und wenn, dann hafte ich vollumfänglich. Das können Sie dem Arzt vorlegen, wenn der das unterschreibt, dann würde ich mir überlegen, ob ich das Kind impfen lasse. Aber so unterschreibt er nicht. Niemals. Und dann können Sie sagen, warum sollte ich das meinem Kind antun, wenn Sie es selber nicht vertreten können? Das, also ich glaube, am Arzt muss man so kommen, mit solchen Argumenten. Die Schäden nach Impfungen sind Krampfen, Epilepsie, Apathie, Lungenentzündung, Schreien, Schlafstörungen, Verhaltensauffälligkeiten, ganz, ganz ein wichtiger Punkt, Entwicklungsverzögerungen. Warum sind denn heute so viele Kinder in der Schule so hippelig, so zappelig? Warum können sie sich nicht konzentrieren? Also nach meiner ganz persönlichen Auffassung ist hier ein Zusammenhang zu sehen. Tod gehört eigentlich auch noch auf die Liste, genau, Nebenwirkung Tod. Auch diese Impfung, was man bei jungen Mädchen, jungen Frauen macht gegen das humane Papillomavirus, da sind Schäden entstanden. Eine 16-Jährige, wie gesagt, ich habe meine Daten jetzt nicht da, eine 16-Jährige aus, die ist geimpft worden und der hat innerhalb von ein paar Monaten die Eierstöcke komplett zerstört. Die waren einfach nicht mehr da, also sie war schwer krank, die junge Frau. Und dann hat man den Hersteller, ist man auf den Hersteller zugegangen und hat das wirklich verfolgt, rechtlich verfolgt. Und dann kam raus als Begründung, ja, sie hätten die Wirkung auf die weiblichen Fortpflanzungsorgane nicht untersucht. Aber auf die männlichen Hoden, das haben sie untersucht. Man fragt sich. Also jeder, der eine Tochter hat oder wenn jemand hier ist in dem Alter, informieren Sie sich, entscheiden Sie sich, so wie es Ihr Gewissen Ihnen sagt, aber vorher ganz gründlich informieren. Ich sage jetzt nicht, lassen Sie sich niemals impfen, aber informieren Sie sich, übernehmen Sie vollumfänglich die Verantwortung für das, was Sie da tun. Fluorid ist ein ähnliches Thema. Ein früherer Wissenschaftler hat, also in Ruhestand, hat gesagt, Fluoridierung ist der schwerste Fall von wissenschaftlichem Betrug in diesem Jahrhundert. Und es ist in so vielen Dingen ist Fluor drin. Zahnpasta sowieso. Kinder werden mit Fluorid, kriegen Fluorid, Fluoretten hießen sie früher, sollen die einnehmen für die Zähne. Stattdessen nimmt man Gift ein. Und Jim Keyes in seinem Buch Bewusstseinskontrolle sagt sogar, jeder, der künstlich fluoridiertes Wasser für ein Jahr oder länger zu sich nimmt, wird niemals mehr der gleiche sein, nicht geistig und nicht körperlich. Das ist ein Gift, was uns unglaublich schädigt. Es gibt alternative Zahnpflege ohne Fluorid, jede Menge, die Iona, die es in den meisten Supermärkten gibt, oder auch Zahnöl, Natron kann man nehmen, Wascherde, Zahnseide ist gut. Man kann sich auch gut eine Zahnpasta selber herstellen mit Kokosöl, Natron, Heilerde, vielleicht Aloe Vera, wer will, und etwas Pfefferminzöl oder was man halt für einen Geschmack mag. Pfefferminz allerdings Vorsicht bei Homöopathie. Kann man sich zusammenmischen, kann es warm machen, dann wird es flüssig und dann wieder fest werden lassen. Es geht hervorragend. Kann man sich dann mischen, ob man mehr Schleifstoffe braucht, ob man mehr Heilerde rein oder wie auch immer. Geht gut. Aber es gibt da eben im Handel schon gute Alternativen. Die Berufsgenossenschaft, die haben Datenblätter und da steht eindeutig drinnen, dass Fluorid mit Säure zusammen hochgiftige Stoffe bildet. Und da denke ich mir, was passiert, wenn ein Kind eine Fluoridtablette schluckt? Die kommt in den Magen und das Magensäure. Dann entsteht einer der giftigsten Stoffe, die es gibt. Ja, also da fällt mir gar nichts mehr ein, was ich sagen soll. Und eine chinesische Studie hat schon vor etlichen Jahren nachgewiesen, dass Fluorid bei Kindern einen niedrigeren IQ verursacht. Wir dürfen nicht zu schlau werden, das ist auch das Ziel. Das Fluorid hat mit der Zirbeldrüse einen engen Zusammenhang, denn in der Zirbeldrüse ist nachgewiesen worden bei Verstorbenen, dass sowohl das harte als auch das weiche Gewebe innerhalb der Zirbeldrüse ganz, ganz viel Fluorid enthält. Mehr als jedes andere Gewebe im Körper. Und man vermutet jetzt, dass das einfach in der Zirbeldrüse abgelagert wird. Aber die Zirbeldrüse ist ja nicht irgendeine Drüse, sondern die gilt als das Tor zur Erleuchtung. Und das ist meines Erachtens auch eine Möglichkeit, den Menschen daran zu hindern, bewusst zu werden, in Verbindung zu gehen mit seiner Urquelle, indem er ihm einfach dieses kleine Organ schädigt. Das ist ein Grund mehr, darauf zu achten, möglichst kein Fluorid zu sich zu nehmen. Weder im Wasser noch in der Zahnbürste, geschweige denn in Tabletten. Und die Zirbeldrüse regelt auch den Melatoninspiegel und der gilt ja als Jungbrunnen. Vielleicht ist es deswegen so, dass wir keine 900 Jahre mehr werden wie im Alten Testament, sondern bloß nur 80. Möglicherweise. Und die Zirbeldrüse reagiert auch auf Licht, also Sonnenlicht tut gut, ist förderlich. Funkfrequenzen und Elfwellen schaden. Und wenn man sich das dann, wenn man sich dann das anschaut von vorhin mit diesen Elfwellen, die werden ja auch ständig, wenn man da berieselt, und das Fluor kommt noch ständig dazu, da kommt noch Aluminium dazu und so entsteht ein Gesamtpaket, was uns in unserem Bewusstsein reduziert, in unserer Gesundheit reduziert, im Lebensalter reduziert, in unserer gesamten Entwicklung reduziert. Deswegen tun wir gut daran, wenn wir diese Stoffe so gut es geht irgendwie meiden. Das Fazit, Dr. Georg Schnitzer hat schon gesagt, die Medizin kümmert sich um ihre Krankheiten, von diesen lebt sie nämlich. Um ihre Gesundheit müssen sie sich selber kümmern, von der leben sie. Kommen wir zum breit getretenen Thema Finanzen, Wirtschaftswelt. Bertolt Brecht hat schon gesagt, Bankraub ist eine Initiative von Dilettanten. Wahre Profis gründen eine Bank. Da gehen wir doch gleich mal zum ESM, der Europäische Stabilitätsmechanismus. Das ist das, was uns finanziell vielleicht mal den Kragen kosten könnte. Der ESM enthält Vertragsbedingungen, die Sie niemals unterzeichnen würden. Gar nie. Nicht blind, nicht taub, überhaupt nicht. Da steht drin, also Sie wissen nicht, wer genau ist Ihr Vertragspartner. Der ESM, ja, da gibt es eine Kommission, da gibt es was weiß ich was, aber Sie wissen nicht, wer ist denn das jetzt? Die werden ja nicht einmal gewählt, die werden ja eingesetzt, aus eigenen Reihen eingesetzt. Sie haben keinen Einfluss, wer da drin sitzt, wer Entscheidungen trifft. Sie wissen auch gar nicht, wer ist da nächstes Jahr. Dann sind da Bedingungen, beziehungsweise dieser Vertrag ist unwiderruflich. Sie kommen nie wieder raus. Also Sie nicht und ich nicht und die nächsten Generationen auch nicht. Unwiderruflich heißt für immer. Und immer ist lang. Und dann kann in diesem Vertrag nur eine Seite die Bedingungen ändern. Das ist natürlich die andere Seite. Nach Gutdünken alle Bedingungen ändern. Das wird man nie unterschreiben, sowas. Würden Sie einen Vertrag unterschreiben, der Sie zu Zahlungen verpflichtet, dessen Zeitpunkt und Höhe Ihnen nicht gesagt wird? Sie sagen, je nach Bedarf muss der so viel zahlen, je nach prozentualem Anteil. Aber Sie wissen nicht, wie viel und wann. Welcher Staat braucht wieder Geld? Und dieser Vertrag kann von keinem Gericht der Welt aufgelöst werden. Also man müsste Bombe reinschmeißen oder was weiß ich. Es kann nicht angefochten werden, es kann nicht aufgelöst werden. Unwiderruflich. Zahlungen ohne Angabe von Zeit und Höhe. Das sind Bedingungen, wo ich sage, wie kann man denn sowas unterschreiben? Und allein solche Verträge, wenn solche Verträge unterschrieben werden, ist für mich ein Zeichen, dass das, was bei uns abgeht, in der Politik, in der Wirtschaft, nichts mit Menschlichkeit zu tun hat. Das sind unmenschliche Wesen, würde ich jetzt mal sagen. Aber da kommen wir dann noch dazu. Ein weiterer Punkt, wie man die Menschen kleinkriegen kann, sind die Privatisierungen. Denn Privatisierung ist modern, man will seine Schulden zurückzahlen, also was macht man? Man verscherbelt alles, was dem Staat so gehört. Seien es Krankenhäuser, Autobahnen, Wasserwerke ist sehr beliebt, Stromversorgungswerke, Telekommunikationsbereiche und so weiter. Der Clou an der Sache ist der, man verkauft zum Beispiel das Krankenhaus, kriegt eine bestimmte Menge Geld, zahlt mit dem Geld irgendwelche Zinsen für irgendwelche Schulden als Staat. Die Schulden hat man bei den Großfinanziers. Die da ziemlich oben in der Spitze sind oder Richtung Spitze sind. Das heißt, die kriegen sowohl das Krankenhaus als auch den Zins und man zahlt es auch zurück. Das ist eine Win-Win-Lösung, aber nur für den Hochfinanzier. Das ist eine Enteignung des Volkes, denn die Krankenhäuser, Autobahnen, Wasserwerke wurden bereits mehrfach durch die Steuern von Ihnen, von mir, von uns allen bezahlt. Das ist Staat, damit nach ethischem Sinn das Eigentum von allen, alle, die das mitfinanziert hatten und alle, die das bezahlt hatten. Und das ist eine Form der Enteignung in meinen Augen. Privatisierung ist gleich Enteignung, sage ich. Man schenkt dieses Krankenhaus, diese Autobahn, dieses Wasserversorgungswerk an die Investoren und damit man die Schulden zurückzahlen kann bei demjenigen. Das Geld kriegt er auch noch. Also es ist jeder, der da ein bisschen sich Gedanken macht drüber, sagt, was geht da eigentlich los? Was geht da ab? Was passiert da? Dann ein ganz kurzer Ausflug zu unserem Zahlungsmittel. Zuerst einmal zu den alten D-Mark-Scheinen, der wunderschöne 100-D-Mark-Schein mit seinem Adler. Da steht drauf Banknote, da steht drauf Deutsche Bundesbank, eine Unterschrift des Bankpräsidenten, Ort, Datum der Ausgabestelle und der Hinweis, dass man Banknoten nicht nachdrucken darf. Schaut einfach schön aus, ich liebe ihn. Und wenn man es mal anschaut, der Euro, da steht nicht mehr drauf Banknote. Es steht keine Bank drauf. Es steht zwar die Unterschrift vom Draghi, bei den meisten, es gibt auch andere Unterschriften, vom Draghi steht drauf, wobei ich mich frage, Draghi hat was mit Drakon, mit Drache zu tun, mit Reptilien am Ende, so, also. Es ist kein Ort, kein Datum der Ausgabestelle, nichts, es ist keine Banknote, aber das Copyright-Zeichen ist drauf. Ich könnte auf diesen Vortrag auch ein Copyright-Zeichen drauf machen, mit denen könntest du halt nicht zahlen, aber ansonsten ist es dasselbe. Es ist keine Banknote, es ist nur ein allgemein anerkanntes Zahlungsmittel, hat eigentlich keine rechtliche Grundlage. Deswegen keine Euros horten, lieber schauen, dass Sie einen Garten haben, dass Sie anbauen können, dass Sie einen Nachbarn haben, der Ihnen hilft, dem Sie helfen können, in Naturalien, in den eigenen Leistungen, da investieren, das ist viel sinnvoller. Oder Immobilien oder wie auch immer. Kurzer Ausflug zur Politik. Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass seit 1956 die Wahlen ungültig sind, weil das Wahlrecht nicht stimmig ist. Es ist verfassungswidrig. Es widerspricht sich alles in sich, weil wir haben keine Verfassung. Wie soll es verfassungswidrig sein? Das Bundesverfassungsgericht ist auch ein Eigenname, weil das ja eine Firma ist. Aber es ist doch das Gericht, was eigentlich anerkannt wird hier bei uns. Und die sagen, dass alle Wahlen ungültig sind. Damit alle Bundeskanzler, alle Bundespräsidenten, alle Gesetzgebungen seit dem Zeitpunkt. Und was ist, es hält sich trotzdem jeder dran. Also wir schwimmen hier in einem rechtsfreien Raum und die Polizei kann vielleicht machen, was sie will, die Richter können machen, was sie wollen, die Politik kann machen, was sie will, solange es jeder akzeptiert, ist es gängiges Verfahren. Aber es fehlt im Grunde die Basis. Und dann muss man sich langsam die Frage stellen, das nimmt jetzt Dimensionen an, wo man sich dann schon fragt, stimmt das jetzt alles oder bilde ich mir das jetzt nur ein? Bin ich da irgendwo auf einer Verschwörungstheorie oder ist es wirklich was dran? Aber wenn man sich dann anhört, was die dann sagen. Frau Merkel, man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch nach den Wahlen gilt. Und wir müssen damit rechnen, dass das in verschiedenen Weisen sich auch nur wiederholt. Aussage von Frau Merkel 2008. Sigmar Gabriel, ich sage euch, sagt er, wir haben gar keine Bundesregierung. Wir haben, Pause, Frau Merkel ist Geschäftsführerin einer neuen Nichtregierungsorganisation in Deutschland. Heute steht er an ihrer Seite. Was ist das, Heuchelei oder was? Seehofer. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt und diejenigen, die gewählt sind, haben nichts zu entscheiden. Gibt es eigentlich nichts dazu zu sagen, Vortrag beendet. Ja, also die Politiker sagen uns selber, was abgeht, aber also wir sind nicht auf dem Holzweg. Wir erkennen das schon richtig. Das wird bestätigt von denen ihrer Seite. Obama. Deutschland ist ein besetztes Land und wird es auch bleiben, auch 2009. David Rockefeller. Wir stehen am Rande einer weltweiten Umbildung. Alles, was wir brauchen, ist die richtige, allumfassende Krise und die Nationen werden in die neue Weltordnung einwilligen. Ich befürchte, dass diese Krise so ziemlich vor der Tür steht. Es liegt jetzt an uns, ob wir das noch bremsen können, aufhalten können. oder ob sie kommen soll. Er sagt, sie soll kommen. Mal schauen. James Warburg: Wir werden zu einer Weltregierung kommen, ob wir das mögen oder nicht. Die Frage ist nur, ob durch Unterwerfung oder Übereinkunft. Also entweder sind wir brave Schäfchen oder sie müssen uns unterwerfen. Aber vielleicht gibt es auch noch andere Lösung. Edgar Hoover: Der Einzelne steht wie gelähmt vor einer Verschwörungstheorie, die so monströs ist, dass er sie einfach nicht fassen kann. Und das ist genau der Punkt. Wenn man sich da eindenkt, denkt man, das kann ja nicht sein, das sind ja Dimensionen an, das gibt es ja gar nicht, die stecken ja alle unter einer Decke, das kann doch nicht sein. Er sagt, das ist so. Und ich denke auch, dass es so ist. Orwell nochmal: Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke. Kommt immer wieder in seinem Buch vor. 1984 in dem Roman. Und das ist genau das, was meiner Erfahrung heute auch abgeht. Was Politiker sagen: Geh ins Heer, spiegel es einmal und sie haben die Wahrheit. Das hat er in seinem Roman bereits geschrieben. Täuschung, überall. Das obere Bild ist die Tür von einem Bundeswehrauto. Da steht: Wir dienen Deutschland. Ja, toll, klasse. Bloß blöderweise ist nach jedem Wort ein Punkt. Laut Duden heißt Punkt, das ist ein Satzende. Das heißt, da stehen einfach drei Worte da, aber die hängen nicht zusammen und haben auch keine Aussage. Das ist Täuschung, weil die Punkte übersieht man vielleicht beim Lesen. Da entsteht was im Kopf, super, die Bundeswehr beschützt Deutschland oder auch uns, aber es ist nicht so. Dann das Bundeszentralamt für Steuern, das ist auch wieder Täuschung. Die Haftung ist ausgeschlossen. Im Übrigen haftet die Steuerverwaltung nach den gesetzlichen Vorschriften des Schenkungsrechts. War 2014, habe ich das aus dem Internet raus. Ich habe den, also man glaubt es nicht. Heute ist es nicht mehr drin. Also ich finde es heute nicht mehr. Schenkungsrecht. Aber wenn Sie der Schenkung nicht nachkommen, dann steht die Polizei vor der Tür. Weil Sie haben es ja versprochen. Die Bundesrepublik Deutschland, das wissen ohnehin die meisten, ist eine GmbH. Haftet auch gemäß einer GmbH. Aber nicht nur die Bundesrepublik ist eine GmbH, sondern auch die Stadtverwaltung der Stadt Regen ist eine Firma. Und das Bundesverfassungsgericht ist eine Firma. Das sind Webseiten, die ich da abfotografiert habe. Das nennt sich Firmen-Sofortauskunft. Dann gibt es noch UPIC und verschiedene andere. Da kann man das nachlesen, wer alles eine Firma ist und wer nicht. Also da sind Universitäten drin, Hochschulen, Gemeinden, Städte, Bundesverfassungsgericht. Alles wird in Firmen umgewandelt. Genauso wie wir ja auch in Sachen umgewandelt werden sollen, in Personal zunächst mal, das sind wir ja sowieso die meisten noch, und dann in Sachen umgewandelt werden, rechtlos, also auch nicht das Menschenrecht, gilt ja nicht für Sachen, gilt nur für Menschen, aber das wäre ein anderes Thema. Und da kommt der Satz von Benjamin Franklin ganz gut: Nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt, der Polizei, des Militärs, die Wahrheit steht von alleine aufrecht. Ich denke, wir hier stehen alle aufrecht. Und warum, fragt man sich manchmal, warum machen die denn das? Es geht um Geld, dann um Macht und schlussendlich um Unterwerfung, Versklavung der Menschheit, um die Einnahme eines Planeten. Das sind die Ziele. Denn man fragt sich, die können ja auch nichts mitnehmen. Aber es steht ein Plan dahinter und es stehen Wesen dahinter und die haben ein Ziel und die leben länger als normale Menschen und die wollen eben diesen Planeten vollkommen sich einverleiben, einschließlich uns. Die Politik, die Hochpolitik, trifft sich einmal im Jahr in Bohemian Grove. Das ist eine riesengroße Eule, drum überall die Eulen auf Kissen, als Statuen, als Figuren im Garten, überall findet man diese Eulen. Streichen Sie es dick durch, denn damit huldigt man diesem Symbol, ja, Satans-Symbol, so in der Richtung. Da treffen sich jedes Jahr 2000 der allerhöchsten Menschen aus Wirtschaft und Politik. In den USA findet das statt. Und da wird diese Eule angezündet, da werden Rituale gemacht, so wie man sie eigentlich sagt, also wenn jemand, was weiß ich, ein Ritual macht, er macht ein Feuer, verbrennt dann einen Wunsch, damit er in die geistige Welt geht oder wie auch immer, dann heißt, ach, das ist doch alles Kinderei, alles Kram oder Schamanismus, ach, das ist doch alles Blödsinn. Die machen genau dasselbe vor. Und damit die Menschen nicht auch in ihre Kraft kommen, sagen sie, das ist Blödsinn. Dabei machen sie genau dasselbe. Es gibt eine Schriftstellerin, die war da, also eine Frau, die hat ein Buch geschrieben, die war da Sklavin. Sechs Sklavin von Geburt an oder von Kleinkind auf an bis zum Alter von ca. 30. Casey O'Brien hat das Buch geschrieben, Transformation Americas. Und die sagt, dass hier bei diesen Feiern echte Menschenopfer gebracht werden. Ist ihre Aussage. Ich weiß es nicht, ich war nicht dabei, Gott sei Dank. Und man hört, wenn man da Videos mal findet, hört man Schreie, man sieht das Feuer, man sieht ein Wesen liegen und dann heißt es immer, ja, da werden Schreie im Hintergrund per Tonband abgespielt, damit man das nur so, man tut nur so, als ob. Casey O'Brien sagt, das ist nicht wahr, da werden tatsächlich Menschen verbrannt. Und zwar, wenn ein Mensch gewaltsam stirbt in so einem, in einem Opferritual, wenn viele Menschen außen rum sind und da rhythmisch noch das bestärken mit ihrer Energie, dann wird eine enorme Energiewelle frei bei der Opferung dieses Toten. Und diese Energie nutzen die Politiker, die da sind, um ihre Ziele voranzubringen, umzusetzen. Das ist reiner Satanismus, was da passiert. Man möchte die Augen verschließen vor solchen Dingen, weil man sagt, das kann nicht sein, das geht so sehr in die böse Richtung, dass ich unser Innerstes wehrt dagegen. Aber ich denke, man muss es wissen, denn erst dann kann man diese Menschen richtig einschätzen. Die dunklen Mächte haben sich eingenistet und man hat bereits viel verändert, sei es mit dem Chip, sei es mit Bohemian Grove, sei es mit der Impfpflicht in vielen Bereichen. Und das Bild war gestern schon mal da. Es wird der Satanismus gepflegt. In den USA gibt es seit 1966 ganz offiziell die Church of Satan. Das muss man sich mal überlegen. Da wird Satan angebetet. Die gehen dahin und huldigen diesen Dingen, wo wir sagen, das Satanismus ist was, was uns die Kraft raubt, was uns die Lebensenergie raubt, wo man seines Lebens nicht mehr sicher ist. Und es findet sich überall. Und es scheinen alle unter einer Decke zu stecken. Das Zeichen wurde ja gestern auch schon mal erwähnt. Das ist das Zeichen des Gehörnten und es nimmt jetzt nicht nur dieser junge, ich wollte es nicht sagen, ich weiß, wie er heißt, benutzt es, sondern es benutzen auch Politiker. Es benutzen so ziemlich alle großen Politiker, auch Hillary, auch der für manchen doch so ein bisschen der Hoffnungsträger ist. Auch er benutzt es. Und nach meiner Auffassung hat er momentan die Rolle des etwas Präferen, aber im Großen und Ganzen stecken sie alle, vermute ich, unter einer Decke. Sind die Weltherrschenden. Und dieses Zeichen ist eben in der Church of Satan genauso enthalten. Und es sind Symbole, die eben auch andere benutzen, die Freimaurer. Die nehmen jetzt zum Beispiel ihren Sechseckstern und das Freimaurerzeichen hat zum Beispiel die Firma Mochip in ihrem Logo. Firma Mochip sagt, sie sind Freimaurer, die geben es offen auch zu. Das ist eine Stiftung, die reisen in den USA von Gemeinde zu Gemeinde, von Schule zu Schule und so weiter und klären auf, dass die Eltern doch ihren Kindern einen Chip implantieren sollen. Falls es mal verloren geht, könnte man es besser finden. Dass das nicht so ist, sieht man an den verschollenen Flugzeugen, MH17 und so weiter. Warum findet man die nicht? Die haben mehr drin als nur einen Chip. Also wer gefunden werden will, wird gefunden. Wer nicht gefunden werden will, der wird nicht gefunden. Ob mit oder ohne Chip, denke ich mal. Also wenn man weiß, dass man mit einem Chip Menschen manipulieren kann, beeinflussen kann, strafen kann. Klar kann man vielleicht irgendwann mal mit einem Chip einkaufen und braucht nicht mehr bezahlen. Aber wenn ich dann nicht mehr konformgerecht bin, wenn ich Bücher kaufe, was ich ja dann mit Chip bezahle, dann weiß das die entsprechende Stelle. Wenn ich kritische Bücher kaufe, dann wird halt plötzlich der Chip gesperrt, dann kann ich halt nicht mehr einkaufen. Oh, ist halt ein technischer Fehler. Man kann bestrafen über diesen Chip. Und man kann auch jemanden töten über diesen Chip, wenn er denn sehr unbequem wird. Also wir sollten uns ja alle keinen Chip einpflanzen lassen. Und man kann einen über so einen Chip natürlich auch orten. Wer dann über eine Drohne entsorgt werden soll, da weiß man dann sofort, wo ist denn der gerade? Also den Personalausweis, das Handy, sonst was kann ich daheim liegen lassen, aber den Chip eben nicht mehr. Und wer zu unbequem wird, der wird halt einmal gepackt und wird deportiert und wird nie mehr gesehen. Auch die Hochfinanz nutzt Symbole. Nehmen wir uns da mal den Dollarschein und schauen uns links diese Pyramide an. Das kennen ja die meisten wahrscheinlich schon, aber es geht dann noch weiter. Da kommt dann, wenn man diese Eckbuchstaben nimmt, das Wort Mason raus und das ist die Kurzform für das englische Freemason, also Freimaurer. Das ist auf dem Dollarschein ist das drauf. Und das geht aber noch weiter, man kann da noch weiter spielen. Wenn man das gleiche Zeichen nimmt und dann wieder ein paar Buchstaben nimmt, mal eins nach dem anderen mal herholen, und zwar auch symmetrisch, das O nehme ich zweimal. Oh, sehr interessant. Ist das Zufall? Ich weiß es nicht. Es fiel mir nur auf, dass es aus denselben Buchstaben und nur zwei dazu dieses Wort ergibt. Mehr möchte ich da jetzt gar nicht dazu sagen. Und auch Frau Merkel verwendet Symbole. Das Bild hatten wir gestern auch schon mal. Man sieht, man kommt immer wieder auf die gleichen Dinge und sie zeigen es ja. Sie stehen öffentlich da, diese Menschen, und zeigen das. Auch dieses Satans-Symbol, man sieht es. Angela Merkel macht ja ihr Dreieck und interessanterweise macht es Mr. Burns von Simpsons auch. Simpsons und auch Walt Disney, das sind so Sendungen, wo man öfters mal so Sachen sieht, die mit der Politik oder mit den Hintergründen zu tun haben, die da, also man kann da einiges an Symbolik raussehen. Und wenn man sich jetzt den Kopf anschaut von diesem Mr. Burns, dann ist der sehr, sehr ähnlich mit Rothschild. Das ist ein Zufall, gell? Ja. Kann sein, dass es wahr ist, vielleicht sehe ich das jetzt nur so, ich weiß es nicht, aber es ist schon sehr auffallend. Auch andere haben dieses Symbol verwendet. Kein Kommentar von mir zu diesem Bild, ich habe es nur im Internet gefunden, ich wollte es nochmal zeigen. Dann stellt sich die Frage, sind denn die Religionsführer besser? Können wir denn da uns ein bisschen anlehnen, uns ein bisschen Sicherheit holen? Die sind ja für die Menschen da, für Seelenheil. Aber wenn ich mir das dann anschaue, Benedikt in Aktion, der Neue in Aktion. Das ist Papst Benedikt, der hat sogar einen Papststuhl gehabt mit dem verkehrten Kreuz und das ist eigentlich das Zeichen für Satanismus. Dann hat er auf seiner Kleidung rechts so eine Figur, wo man nicht recht weiß, wer ist denn das. Auf jeden Fall hat er zwei Hörner. Ich finde es bedenklich. Interessant ist, am Vorabend vom Papstrücktritt war auf einem Kalenderblatt ein Bild zu sehen, und zwar wirklich echt am Vorabend. Heiliger Stroh sagt, morgen kündige ich, sagt da ein hoher Geistlicher, vielleicht der Papst, weil er einen Sechser im Lotto hat. Das ist ein ganz ein kleiner Verlag, Espresso Verlag heißt der. Und dieser Kalender muss ja mindestens ein halbes, dreiviertel Jahr vorher gedruckt worden sein. Und die haben durch Zufall oder wie auch immer genau erwischt, dass am nächsten Tag tatsächlich der Papst zurücktritt. Ich sehe das so, dass solche Informationen lang geplant sind und im morphischen Feld sind. Der Tag ist ausgesucht gewesen und alles. Und dieser Comiczeichner hatte da Zugang zu diesen Daten aus dem morphischen Feld und hat wahrscheinlich, zu Zufall ist es ihm zugefallen, dass er genau an dem Tag diesen Comic bringt. Am Abend des Papstrücktritts hat der Blitz in den Petersdom eingeschlagen. Auch genau an diesem Tag. Es ist meines Erachtens auch ein Zeichen, dass die geistigen Mächte sich durchaus mit solchen Dingen auch auseinandersetzen. Ob das jetzt ein gutes Zeichen, ein böses Zeichen, ich weiß es nicht. Aber es ist ein Zeichen. Und ich finde es bezeichnend, dieses Zeichen. Der Vatikan ist ein bisschen umstritten, so, also allgemein, nicht nur jetzt bei uns. Die sind beteiligt an einem Teleskop, das Luzifer heißt. Warum muss ein Teleskop Luzifer heißen, an dem der Vatikan beteiligt ist? Klar, kann man das nachlesen. Das ist eine Abkürzung für einen ganz, ganz langen Namen. Man kann aber auch einen kürzeren Namen finden. Namen werden gegeben. Und wenn die Abkürzung Luzifer gibt, dann würde ich, wenn ich wirklich ein menschliches Kirchenoberhaupt wäre, würde ich sagen, also können wir jetzt nicht machen, suchen wir bitte einen anderen Namen. Aber es heißt Luzifer. Was war die Frage? Da stellt sich natürlich, wenn man das alles so sieht, die Frage, ob wir von Satanisten regiert werden. Die gehen nach Bohemian Grove, die benutzen die satanischen Symbole, die sagen, dass sie lügen. Ja, was ist denn das? Und dann schauen wir uns mal an, was wird uns denn öffentlich präsentiert und wo geben wir alle unsere Energie für genau diesen Satanismus her? Das müssen wir uns nämlich auch bewusst werden. Wenn wir uns die Eröffnungsfeier vom Gotthardtunnel anschauen, dann werden da, sind da ganz stumpfsinnige Arbeitermenschen, sind da reinmarschiert, so wumm, wumm, mit ganz ausdruckslosen Gesichtern, so wirklich geistlose, seelenlose Arbeiterwesen. Das ist mal der Vorspann gewesen. Und dann kommen aber solche Bilder, das ist also wirklich aufgeführt worden vor Publikum, da hängt links oben ein Arbeiter von der Decke, wahrscheinlich war er, soll er dargestellt werden, dass er irgendwas nicht befolgt hat, der wurde an den Füßen aufgehängt, böse. Und drunter ist ein Wesen, ein weibliches Wesen mit Flügeln, mit einem Gesicht, Mund offen, es ist eigentlich ein beängstigendes Wesen. Aber was wichtig ist, es ist ein Mischwesen. Es hat einen Menschenkörper und es hat einen undefinierbaren, viel zu großen Kopf und es hat Flügel. Mensch hat keine Flügel. Es ist ein Mischwesen und damit nicht menschlich. In der weiteren Folge von dieser Eröffnungsfeier springt diese Figur darum und ich habe nebendran die Figur von Baphomet, also was man mit Satan, Teufel etc. also gleichsetzt, abgebildet. Das ist 1:1 dasselbe. Sogar die Flügel sind bei der linken Figur in Weiß nur dargestellt. Die Hörner, alles ist dasselbe. Und das bei einer Eröffnungsfeier von einem Gotthardtunnel. Ja, was hat das denn da zu suchen? Da sind viele Menschen da, die wollen das sehen, die sind begeistert, sagen, super toll, der Gotthardtunnel ist fertig. Die gehen hin mit ihrer Begeisterung, mit ihrer Emotion, stützen natürlich die Energie, die da dahinter steht. Und das muss uns bewusst werden, dass wir, wenn wir sowas sehen, sofort unsere Emotion zurücknehmen und das ganz sachlich sein lassen und uns anderen Dingen zuwenden. Also wenn uns sowas begegnet, egal wo, sofort unsere Energie zurücknehmen. Schutz um uns herum machen und sagen, meine Energie bleibt bei mir, die geht nicht für solche Dinge drauf. Aber es geht noch weiter. Schauen wir uns an die Eröffnungsfeier der Fußball-Europameisterschaft im Juni 2016. Da ist oben links ist ein Winkel mit dem Radiosymbol. Das ist zwar nicht gleich 1:1 mit dem Winkel und dem Zirkel gleichzusetzen, aber ich bringe das in Verbindung damit. Das ist ein Symbol für Winkel und Zirkel, also für das Freimaurersymbol. Dann ist rechts ein Sechseck zu sehen, ein Hexagramm, was einmal die zwei Dreiecke beinhaltet, einmal Macht, irdische Macht und einmal geistige Macht. Aber auch wenn man nur den Umriss nimmt, den Umkreis, dann enthält es auch den Würfel. Und der Würfel ist das Symbol für den reinen Materialismus. Das ist so das erste kubische Symbol, was die Materie darstellt. Und das ist beides in diesem kleinen blauen Sechseck enthalten. Dann sieht man rechts Striche. Da kam mir sofort der Gedanke, das ist eine Parallele zu den Chemtrails, die mit Wellen von Harp oder Harp-ähnlichen Frequenzen besendet werden. Die zeigen sich ja auch als Striche am Himmel. Und unten ist mehrfach, also das sieht man jetzt dreimal auf dem Bild, ein Kreuz, das schräg durchgestrichen ist. Das ist für mich das Symbol der Zerstörung des Christentums. Ich meine, man mag jetzt zum Vatikan, zu allem stehen, wie man will, aber das Christentum ist ja in seiner Urform ja eine liebevolle Religion, die auch bei uns eben Tradition hat, die hier einfach heimisch ist. Und das will man auslöschen. Das sind die Dinge, die ich aus diesem Logo raussehen kann. Mag sein, dass da meine Fantasie durchgeht, ich weiß es nicht, aber Fakt ist, dass es so ist, dass man das rauslesen kann. Und dann bei so einer Eröffnungsfeier sind ja ganz, ganz viele Menschen. Und die sind begeistert und gerade Fußball, Männer, Emotionen. Diese ganze Emotion geht in solche Ziele. Das ist, man holt sich die Energie der Menschen über solche Tricks. Das weiß der Mensch gar nicht, was er da macht, wo seine Energie hingeht. Und die fließen in solche Hintergründe. Das gleiche bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in London, Juli 2012. Da sagt man, okay, Harry Potter gehört zu England dazu und man nimmt von ihm Szenen aus seinen Büchern raus, aber was, bitteschön, hat eine riesengroße Statue mit weißen Augen, mit Zepter in der Hand, der auch noch schießt, mit bösen Augen, mit bösem Blick hier in dem Stadion zu suchen. Dann sind über 300 Krankenbetten wurden da reingefahren, die wurden dann später angeblich also für soziale Zwecke dann verwendet, wurden gespendet, hieß es. Und dann laufen nur schwarze Figuren um dieses Wesen rum und halten alles, was außenrum ist, ab. Also die schützen da dieses schwarze Wesen, das große Wesen. In meinen Augen ist es so, dass diese Krankenbetten Symbol sind für Seuchen Man hat ja schon x-mal versucht, eine Seuche wieder so zu verbreiten, sei es SARS, sei es Vogelgrippe, Schweinegrippe, es gibt so viele Dinge, die versucht worden sind, hat aber nicht wirklich funktioniert. Also wir sind immer noch so viel wie vorher, mehr oder weniger. Und wenn man jetzt in so einem Stadion ist und das bejubelt Tausende, Zehntausende Menschen, ich glaube, da waren 62.000 Menschen, wenn ich mich jetzt nicht täusche, die bejubeln dieses ganze Spektakel und geben ihre Emotion, und um die geht's, ihre Emotion in diese Hintergrundgedanken. Also, wenn das nicht Satanismus ist, was dann? Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele August 2016. Dieses Rio-Zeichen, das sind Menschen, die an den Händen gebunden sind zum Nächsten, auch die Füße sind verbunden. Da ist nichts von frei handeln oder frei entscheiden, Freiheit. Da ist alles gebunden, jeder hängt am Nächsten, ist verbunden, verzwickt. Also in meinen Augen ist das wirklich die Gefangennahme der Menschheit. Dann hat man auch gesehen, dass bei dieser Eröffnungsfeier, dass Menschen reinlaufen, auch wieder mit diesem schweren Schritt, wie ein Arbeiter machen, wenn sie ganz erschöpft sind, und die haben Betonklötze an den Füßen. Da denke ich mir, warum haben die Betonklötze an den Füßen? Das heißt auch, man kann das gleichsetzen mit der großen Kugel an der Kette. Also es sind Sklaven, sind Gefangene. Handlungsunfähig, die können nicht hingehen, wo sie wollen, die sind unfrei, die müssen arbeiten, schweren Schrittes, und dann ist vorne nur das Hamsterrad. Dem laufen sie dann auch noch hinterher, weil das System verlangt ja, dass man ins Hamsterrad geht, damit man die ganzen Sachen bedienen kann, die ja was wollen von uns. Ich finde es so unglaublich, wie uns das gezeigt wird, wie uns wirklich vor Augen gehalten wird. Schau her, wir wollen, dass du, Mensch, im Hamsterrad bist, und hinterher läufst du mit deinen schweren Betonklötzen an den Füßen. Das wird uns allen gezeigt. Und wie gesagt, wenn sowas ist, sofort rausgehen emotional, weil die Emotion, die bleibt bei uns, das ist unsere Stärke, nicht die von denen. Die haben nämlich die nicht. Was tun, ist natürlich die ganz große Frage. Was kann jeder Einzelne von uns jetzt da tun? Zu Frau Merkel gehen und sagen, böse, böse Frau, mach das mal bitte anders. Es ist schwierig. Wenn man auf die Straße geht, man sieht es ja in Ostdeutschland, dann wird man als Pack bezeichnet oder sonst was. Wenn wir sagen würden, die Politiker wären Pack, also ich rede jetzt im Konjunktiv, da hätte man sofort eine Anzeige am Hals. Aber die dürfen vom Volk so reden, von der Volksmeinung. Ich finde das schon sehr dreist, muss ich schon sagen. Deswegen stellt sich für uns durchaus die Frage, was kann denn jeder Einzelne von uns tun? Und ja gut, ich fasse mich da zum Schluss ein bisschen kürzer, ich habe zwar noch ein bisschen Zeit, aber ja. Auf der einen Seite mal das Erste, man kann nie mit dem gleichen System zurückschießen, wie die das tun. Also man muss die Denkweise ändern. Einstein hat schon gesagt, Probleme können niemals mit derselben Denkweise gelöst werden, wie sie entstanden sind. Denn wenn einer mich erschießen will und ich komme mit einer Waffe, dann ist das Problem nicht aus der Welt. Es ist genau dasselbe. Ich muss aussteigen aus dem System. Ich muss anfangen, oder wir sollten anfangen, in unsere Potenziale zu gehen, die nämlich so in der Form nicht haben. Wir haben unsere Emotionen, wir können uns vernetzen, wir sind liebevolle menschliche Wesen. Und auf uns, von uns hängt es ab, ob wir den linken Weg gehen oder den rechten Weg. Ob wir alle tot sind irgendwann, also geistig oder körperlich oder komplett, oder ob wir die Sonne genießen, eine wunderschöne Erde für uns haben und wirklich in Freiheit leben können. Und es hängt von uns ab, wo wir unsere Energie hingeben. Nähern wir den Frieden oder den Tiger? In uns liegt die Entscheidung. Wenn ich mich den ganzen Tag nur unterhalte über Satanismus, über das, was die alles machen, dann bin ich in dieser Energie. Ich muss es wissen, man soll es aufnehmen und sagen, okay, ich versuche da und da und da so zu entscheiden, wie es mir gut tut. Und dann muss man wieder rausgehen und muss sich um die schönen Dinge des Lebens kümmern, um das Liebevolle, ums Herz, um die Beziehungen untereinander, um die Familie, um die Freunde, um die Nachbarschaft. Denn wir leben alle miteinander. Wir können gut ohne die alle leben, aber die nicht ohne uns. Und das muss uns bewusst werden. Und das ist ein Satz, der hat mich auch, der hat ein bisschen was verändert in meinem Leben, wie ich den vor vielen Jahren gelesen habe. Stell dir vor, du liegst auf dem Sterbebett, was würdest du bereuen, dass du es nicht getan hast? Da gibt es für jeden irgendwelche Themen. Ich habe nicht mit meinem Kind Frieden geschlossen, mit meiner Mutter. Ich hätte immer malen wollen, warum habe ich es nie getan? Egal was, jeder hat da sowas in sich, was eigentlich gern tun würde, aber immer, ich habe keine Zeit, das kann ich nicht und das macht schon jemand und ach, ich traue mich nicht. Irgend sowas hat jeder in sich. Und da sollte man rausfinden, was ist das? Und am besten kann man das, wenn man sich vorstellt, man liegt auf dem Sterbebett und weiß, die nächsten 5 Minuten geht man. Das kann man sich schon vorstellen. Was würde ich am meisten bereuen, dass ich es nicht getan habe? Und das ist das, was sich bei uns auch als Lebenssinn irgendwo deutlich machen kann. Und genau das sollte man tun. Man sollte sich den Freiraum schaffen und sagen, ich male einmal in der Woche ein Bild, weil es mir einfach gut tut. Aber wenn es keinem gefällt, wenn es mir gut tut, dann soll ich das tun. Oder, mei, ich wollte schon immer mit meinem Vater nochmal das Gespräch führen. Ach, wir sind im Streit auseinandergegangen und das macht mich immer ein bisschen traurig. Aber ich traue mich nicht, ich weiß es nicht, weist er mich ab, schickt er mich fort, schmeißt er mich aus dem Haus. Tun Sie es, denn wenn Sie auf dem Sterbebett wirklich mal liegen, das bereuen Sie, wenn Sie es nicht versucht haben. Auch auf die Gefahr hin, dass er sagt, geh von mir, ich will dich nicht mehr haben. Dann wissen Sie das aber, dann können Sie im Sterbebett sagen, ich habe es versucht und ich sende ihm trotzdem meine Liebe. Aber wenn Sie es nicht getan haben, dann bereuen Sie das. Also egal um was es geht, wir müssen es tun. Und es geht in der Regel um unsere eigenen Emotionen, dass wir die klären mit den anderen Menschen oder dass wir das tun, wo es uns hintreibt. Also wie zum Beispiel malen oder jemand würde gern mit Pferden umgehen, hat aber nicht das Geld, dass er sich reiten leisten könnte. Dann gehen sie an einen Pferdehof hin und sagen, Mensch, kann ich bei euch nicht mal ein bisschen mithelfen? Dann sind sie bei Pferden, vielleicht dürfen sie auch mal reiten oder so. Gehen sie dem einfach nach, auch auf die Gefahr hin, dass sie zurückgewiesen werden. Dann probieren sie es nochmal woanders und nochmal und nochmal. Das ist auch das Thema Resilienz. Wir sind, das ist so das Stehaufmännchen-Prinzip. Wenn jemand irgendwas versucht und hat einen Misserfolg, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder sagt er, ja, aber gut, das klappt nicht, das mache ich nie wieder und das lasse ich jetzt sein. Die andere Möglichkeit ist das, dass ich sage, naja, das hat jetzt nicht geklappt, aber ich würde es doch so gern. Na, gehen Sie woanders hin, probieren Sie es nochmal. Probieren Sie es 3-mal, 4-mal, 5-mal. Und irgendwann klappt es. Und dann kriegen Sie die Möglichkeit, das zu leben, das zu tun, was Ihre Seele möchte. Und mit jedem Misserfolg werden Sie stärker und sagen, und ich mache das trotzdem, ich probiere das. Das ist Resilienz. Und das hilft uns weiter. Das hilft uns in jeder Krisensituation weiter. Denn wer weiß, was noch für Zeiten kommen. Möglicherweise wird es mal sehr kritisch. Wenn wir dann nach dem ersten Versuch irgendwo gleich aufgeben, dann sterben wir. Wir müssen uns das angewöhnen zu sagen, okay, da bin ich nicht gut ankommen, Pech, probiere es beim nächsten. Also das, was Ihre Seele möchte, das ist ganz, ganz essentiell wichtig. Ja, das teilt sich durch unser Gefühl mit. So die innere Stimme, was manchmal flüstert im Bauch oder ja, eigentlich am liebsten tätig. Und dann sagt der Verstand sofort, wie gestern, du musst die Steuererklärung noch machen. Oder du musst das noch machen, du musst die Betten machen, du musst jetzt ins Büro, es ist schon spät. Irgendwann finden sie einen Zeitpunkt, wo sie sagen, das und das schiebe ich jetzt weg. Ich tue genau das, was meine innere Stimme jetzt möchte. Und sie werden erstaunt sein, wie wohl sie sich dann fühlen, wenn sie das dann wirklich tun. Das ist die Bestätigung, dass es richtig ist, dass ihre Seele das tun möchte. Wichtig ist es natürlich auch, praktische Lösungen zu lernen. Wer die Möglichkeit hat, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, sich irgendwo was anbauen, einen Garten anlegen. Ich meine, das hilft natürlich nicht, wenn morgen der Krieg vor der Tür steht, brauchen Sie heute keine Kartoffeln setzen. Aber sagen, okay, ich fange das an, ich lebe mich da ein, ich lerne ein bisschen was, ich habe ein Grundstück, ich brauche nicht so viel Blumen, ich tue ein paar Blumen weg und tue Kartoffeln, nein, die sind sehr leicht zu ziehen, braucht man auch nicht viel Unkraut jäten. Ich weiß es aus Erfahrung, ich habe auch Kartoffeln im Garten, wenn auch nicht viel. Und praktische Lösungen lernen heißt aber auch, zu sagen, okay, wo ist denn bei mir in der Nähe eine Quelle, wo ist ein Bach, wo könnte ich denn im Notfall Wasser herkriegen, wo ist vielleicht ein Tümpel, wo ich bloß was rausholen kann und abkochen kann oder wie auch immer. Es gibt Tabletten, Mikropur nennen sich die, von Katadyn, es gibt auch viele andere Produkte vermutlich, die wirft man dann da rein in ein Wasser, wo man nicht weiß, ist es rein oder nicht, dann werden Bakterien, Viren, Krankheitserreger abgetötet. So ein kleines Päckchen sollte man vielleicht daheim haben. Es gibt ganz viele praktische Lösungen. Oder der Nachbar kann, was weiß ich, hat einen Obstbaum und ich kann Bäume schneiden, dass ich mal rübergehe und sage, du, soll ich dir mal deinen Baum gescheit schneiden? Ich kriege dafür eine Kiste Äpfel. Oder dieser Austausch. Jeder kann etwas, was der andere vielleicht nicht so gut kann. Und da sich auszutauschen und rechtzeitig zu informieren oder Talente eben, die man hat, zu entwickeln. Wenn jemand gern Autos repariert oder das beruflich macht, der vielleicht hat ein paar Werkzeuge daheim. Wenn irgendwas gar nicht mehr geht, dann kann er, wenn er mal die Zeiten schlechter sind, auch mit seinen eigenen Mitteln irgendwas machen. Oder wenn jemand eben gern näht, das aber nie macht, weil sie es halt nicht rechnet oder so, machen Sie es, dass Sie in Übung bleiben. Vielleicht brauchen Sie in Notzeiten selber was. Jemand anderer hat eine kaputte Kleider und kann sagen, ich nähe dir deinen Rock, krieg von dir, was weiß ich, ein paar Kartoffeln oder sowas. Dieses Austauschen, dieses Praktische, das ist was wir wieder lernen oder uns mehr aneignen sollten. Wobei ich jetzt wahrscheinlich das an die Falschen predige, das sollte man denen sagen, die es nicht machen. Ich nehme an, die meisten sind da eh schon ein bisschen unterwegs. Und auch das Bewusstsein entwickeln, sich immer wieder Gedanken machen über solche Zusammenhänge und zu sagen, okay, ich sehe jetzt, dass meine Energie da abgezogen wird, dann nehme ich sie raus. Also sich ganz bewusst zu sein, wo gebe ich meine Energie rein, wo nicht, wo gehe ich hin, wo verlasse ich vielleicht auch eine Veranstaltung wieder, weil ich sage, das ist nicht so, wie es mir gut tut. Also wirklich auf sich hören, sein Bewusstsein ausbilden und dem auch folgen. Nicht immer dem Verstand, der ja dann ganz schnell da ist mit seinen Aber, sondern sagen, was tut mir wirklich gut? Meine innere Stimme sagt es ja. Gehen Sie mit dem Bewusstsein ins Herz, so als würden Sie da hineinblicken. Das geht ganz gut, wenn man die Augen schließt und dann so mit geschlossenen Augen so Richtung Herz blickt. Und wer da geübt ist, kann außen alles ausblenden. Also wenn eine Bombe kracht, sind sie natürlich wieder wach. Aber das kann man üben. Und je öfters man das macht, umso leichter kommt man rein. Dann gibt es eine Körperhaltung dazu. Wenn Sie zum Beispiel einen Stuhl nehmen und sich auf die Kante setzen, die Ellbogen auf die Knie und den Kopf hängen lassen. Das ist eine Position, wo Sie relativ schnell auch aus der aktiven Außenwelt in Ihre Mitte kommen. Also wenn Kutscherhaltung, wenn eine Krisenzeit kommt und Sie müssten eigentlich schnell in Ihr Inneres gehen, sei das heißt, dass, was weiß ich, der Dritte Weltkrieg, die drei Tage Finsternis, da sollte ja wirklich jeder dann in sich gehen, das ist was, wo jeder Ungeübte auch relativ schnell in seine Mitte kommen kann. Und ich glaube, ja, vielleicht gibt es eine Situation, wo wir wirklich, wo das Überleben davon abhängt, ob wir in unserer Mitte sind oder ob wir aufgeregt sind im Außen. Und das ist eine Übung, die uns eben relativ schnell in unsere Mitte bringt. Ist von jedem übbar. Also jemand, der nicht meditiert, kommt auch dadurch schnell runter von der Aufregungsschwingung und schnell in sich. Das sollte man beim Referat jetzt nicht machen, sonst. Denn wir sind die, auf die wir immer gewartet haben, sagen die Hopi-Indianer. Wir haben immer, also viele haben gesagt, ja, es kommt mal ein Messias oder es kommt mal jemand, der uns alle rettet. Ich glaube, wir müssen uns retten. Denn wenn vielleicht ein Messias kommt, wir hatten gestern Abend am Tisch das Gespräch, wer sagt mir denn, dass der nicht auch mit denen unter einer Decke steckt? Woher weiß ich denn das? Meine innere Stimme sagt es vielleicht. Aber ich glaube, man sollte hergehen und seine eigene Verbindung zu unserer liebevollen Urquelle, nicht nur zur geistigen Welt, weil die ist ja sehr bunt, sondern zu unserer eigenen liebevollen Urquelle wiederherstellen. Dass wir da die Verbindung von unserem Herz wieder bekommen. Und dann sind wir, denke ich mal, gut aufgehoben. Dann sind wir in unserer Mitte. Und dann sind wir die, auf die wir immer gewartet haben. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute.
Wenn es um die Kartografie der Welt geht, ist es immer noch so, dass die Mehrheit der Wissenschaftler davon ausgeht, dass mit der Entdeckung durch Christoph Kolumbus 1492 man die neue Welt und darauf basierend eben einen völlig neuen Erdteil mit der Kartografie des Pazifischen und Atlantischen Ozeans entdeckt hat. Obwohl man weiß, dass natürlich auch in der antiken Welt es Hinweise dafür gibt, dass man möglicherweise Kenntnis von den Ländern jenseits der Straße von Gibraltar hat. Es gibt also da durchaus Berichte, dass man Handelsfahrten gemacht hat zu fernen Ländern. Interessant ist, dass die Sumerer auch von Ländereien berichten, die per Schiff 6 Monate entfernt lagen. Und wer mit einfachen Schiffen, seien sie aus Holz oder Schilf, übers Meer fährt, muss Kartografie, Nautik und Astronomie zur Orientierung nehmen. Obwohl wir heute keine echten Beweise haben für nautisches, kartografisches Wissen der alten Ägypter und erst recht der alten Sumerer, können wir aber heute sagen, dass nochmal 5.000 bis 10.000 Jahre zurück in die Vergangenheit Darstellungen auftauchen, die das Prädikat Weltkarten genauso verdienen.